Ich möchte heute ein bisschen sprechen über das Leben. Ich glaube, Leben ist ein Wunder. Ich glaube, dass so etwas wie Leben existiert, ist alles andere als selbstverständlich. Ich bin jemand, der sich sehr gerne mit Naturwissenschaften beschäftigt. Also jemand, der Sachen gerne durchdenkt, der nichts einfach für bare Münze nimmt. Und wenn man sich anschaut, wie unwahrscheinlich es ist, dass Leben entstehen kann in einem Universum, das ziemlich kalt ist und das der Entropie ausgesetzt ist, also das sich selbst, sag ich mal, auflöst. Ja, das Universum stabilisiert sich selber nicht, sondern es destabilisiert sich selber. In einem Universum, das sich selbst destabilisiert, wie unwahrscheinlich es ist, dass Leben entsteht. Und wie noch unwahrscheinlicher es ist, dass Leben entsteht, das man sehen kann, das groß ist, das überleben kann. Und wie noch unwahrscheinlicher es ist, dass Leben entsteht, das uns ausmacht. Für mich ist das ein faszinierender Teil unseres Universums, dass so etwas wie Leben existiert. Da ich heute über das Thema Leben sprechen möchte, habe ich mich dann irgendwann mal gefragt in der Vorbereitung, wie würde ich eigentlich Leben, also zum Beispiel im biologischen Sinne, definieren? Was unterscheidet denn eigentlich einen Baum von einem Stein? Was unterscheidet ein Floh von einem Kohlenstoffatom oder so etwas? Warum nennt man das eine lebendig und das andere ist nicht lebendig? Und da habe ich ein bisschen geforscht und das ist gar nicht so einfach. Da sind sich Forscher gar nicht so eins drüber, wie genau definieren wir eigentlich Leben? Wie können wir eigentlich sagen, ja, das ist jetzt lebendig und das ist nicht lebendig? Da gibt es ganz verschiedene Ansätze, je nachdem, wen du fragst. Du kannst einen Biophysiker fragen, du kannst einen Philosophen fragen, du kannst einen Theologen fragen, da kommen ganz verschiedene Definitionen bei raus. Es gibt Sachen, die ziemlich alle Definitionen beinhalten. Ein Teil von Leben ist zum Beispiel, dass Leben sich selbst erhält. Also ich habe eben schon gesagt, das Universum an sich ist eher destabilisierend, löst sich eher auf. Aber Leben hat irgendwie etwas in sich, das sich selbst erhält. Obwohl Kräfte darauf einwirken, die es zerstören könnten oder destabilisieren könnten. Also, dass wir lebendig sind, heißt auch, wir haben eine Selbsterhaltung. Wir haben einen Selbsterhaltungstrieb. Also, ich kenne das selber aus eigener Erfahrung auch. Ich wäre mal fast ertrunken in Südafrika im Meer. Da merkst du dann, du hast einen Selbsterhaltungstrieb, einen Lebenserhaltungstrieb. Du willst nicht untergehen und sterben, sondern du willst versuchen, an die Oberfläche zu kommen. Ja, das ist nicht so, ach, dann bin ich halt unter Wasser. Ja, so. Das gleiche wie über Wasser. Ne? So. Nee, man will am Leben bleiben. Also wir haben einen Selbsterhaltungstrieb, das merken wir. Wir haben eine Ordnung. Leben bedeutet auch etwas, ist in einer bestimmten Ordnung. Also da, wo Leben entsteht, scheint uns vielleicht manchmal etwas chaotisch zu sein, spätestens wenn man Leben hat, das sich Kinder nennt, dann breitet sich eher Chaos aus. Ja? Aber auch da ist eine Ordnung, es gibt Muster. Leben verhält sich nach Mustern. Leben verhält sich nach Dingen, die wiederholbar sind. Leben lernt und ist lernfähig. Also all das sind Eigenschaften von Leben. Autonomie. Leben muss nicht immer angeschubst werden. Leben wirkt selber. Also wir müssen nicht ständig irgendwie eine Kurbel haben, die aufgedreht wird. Wobei das bei Teenagern wieder so ein bisschen leicht den Anschein macht, wenn die morgens aufstehen sollen. Wo ist der Knopf? Wo ist die Kurbel? Ne? Steh auf. Ne? Aber an sich ist Leben autonom. Es gibt aber auch in diesen Dingen eben keine einheitliche Definition. Und ich glaube, dass das auch so ist im geistlichen Sinne. Dass da, wo die Bibel von Leben spricht, da haben wir alle eine ganz unterschiedliche Vorstellung von Leben. Also nur weil da in der Bibel dieses Wort Leben drin vorkommt, heißt das ja nicht, dass wir verstehen, was das bedeutet, oder? Der eine meint vielleicht ja Überleben. Halt, ne, existieren. Der andere meint vielleicht, ja, halt in Saus und Braus leben. Ne, also Drogenparty, Alkohol, ne, das ist Leben. Also unsere Definition von Leben selber, auch wenn wir sagen, hey, ich möchte lebendig sein, ich möchte ein gutes Leben führen. Ich glaube, ich könnte hier im Raum rumfragen, was ist denn das ideale Leben? Und obwohl hier ganz viele Christenmenschen sitzen, kriege ich da verschiedene Antworten vermutlich. Also die Definition von Leben ist gar nicht so einfach. Was wir aber sehen, ist schon mal, und ich möchte ein bisschen heute ranführen an diesen Begriff Leben. Was ist denn das Leben, das Gott zeichnet? Und ich gehe da ganz vorsichtig vor. Ja, ich bin jemand, der nicht einfache Antworten liefert oder schnell, schnell, sondern ich gehe sehr schrittweise vor heute Morgen, um zu zeigen, was sagt die Bibel über Leben. Zunächst einmal sehe ich, wenn ich die Bibel lese, und ich glaube, dass die Bibel das Wort Gottes ist, dass sie positiv von Leben spricht. Scheint es vielleicht banal zu sein, aber so banal ist das gar nicht. Ich meine, es gibt Menschen, die sagen zum Beispiel, bestimmtes Leben ist gut. Auch menschliches Leben. Ne? Es gibt Rassismus und all diese Dinge, wo gesagt wird, bestimmtes menschliches Leben ist gut. Anderes menschliches Leben ist eher minderwertig. Diese Gedanken gibt es leider heute immer noch in unserer Welt. Es gibt Menschen, die sagen, mein Leben ist nichts wert. Die sagen vielleicht, anderes Leben ist wertvoll, aber mein Leben ist nicht wertvoll. Also so eindeutig, dass Leben wertvoll ist, scheint es wohl in unserer Welt gar nicht zu sein. Was sagt die Bibel über das Leben? Wenn ich dieses Wort Leben nachgucke, es gibt ja zum Glück heute Konkordanzen, auch digital und alles, ne, da kann man die Worte einfach eintippen, Leben, dann kriegst du sehr, sehr viele Bibelstellen. Nicht alle lesen bitte, dann kannst du gleich die ganze Bibel lesen. Ja? Also das ist an sich gut, aber nicht zur Vorbereitung für ein Thema. Das heißt, was sind Kernstellen, die die Bibel sagt über das Leben? Naja, zunächst einmal sehe ich gleich am Anfang der Bibel, Genesis, ne, die ganze Geschichte mit Adam und Eva und so, da wird schon sehr positiv von Leben gesprochen. Der Mensch wird geschaffen von Gott und es steht drin, dass Gott den Odem des Lebens in ihn hineinbläst. Es war also Gottes Wille, dass Leben entsteht. So wie wir es auch vorher über die kleine Hannah ausgesprochen haben. So glauben wir, Leben ist gewollt. Und nicht immer von Menschen gewollt, aber immer von Gott gewollt. Leben ist Gott gewollt. Und das sehen wir schon in Genesis, wo Gott dem Menschen seinen Atem einbläst und sagt, du bekommst den Hauch des Lebens. Gleichzeitig stellt er einen Baum in diesen Garten. Und zwar nicht nur den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, ne, dieser Baum, von dem man nicht essen durfte, sondern er stellt auch einen anderen Baum in diesen Garten, den Baum des, wer weiß es, Lebens. Ja, das war natürlich ein bisschen einfach, ne? Der Baum des Lebens, genau. Der Baum des Lebens. Ein Baum, der sogar am Ende der Bibel wieder auftritt. Ganz, ganz am Ende der Bibel, im letzten Buch, im letzten Kapitel der Bibel, kommen die Bäume des Lebens wieder, die lebensspendend sind. Also Gott möchte Leben schenken und spenden. Er möchte nicht einfach sagen, ja hier, jetzt lauf mal, sondern er möchte jemand sein, der dauerhaft Leben schenken möchte. Was wieder zeigt, Leben ist in den Augen Gottes etwas Gutes. Wir sehen, dass Jesus selber ganz viel über Leben spricht und dieses Leben auf sich selbst bezieht. Das Wasser des Lebens, das Brot des Lebens. Johannes 1 sagt, das Leben kam als Licht in diese Welt. Also auch hier wieder etwas, was sehr positiv genannt wird und was aber auch ausdrückt, wir haben einen Mangel an Leben. Was jetzt schon mal ein bisschen komisch ist vielleicht, ne? Weil wir würden sagen, naja, wir alle sind ja lebendig, vielleicht sehen manche von uns morgens nicht ganz so aus, aber wir alle sind lebendig, wir haben ja Leben. Warum habe ich dann Mangel an Leben? Also kann ich noch mehr lebendig sein? Haben Organe von mir irgendwie einen Aussetzer? Oder wie ist das? Was heißt dann, ich bin noch mehr lebendig? Also ich bin ja bei klarem Bewusstsein und ich denke und ich fühle. Aber offensichtlich sagt die Bibel, auch wenn du existierst, so scheint doch der Mensch einen Mangel an Leben zu haben. Und hier möchte ich eine Bibelstelle lesen, über die ich heute ein bisschen reden möchte. Johannes Kapitel 10, Vers 10. Der Dieb, er spricht hier vom Teufel vermutlich, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich aber bin gekommen, damit sie das Leben haben, und hier ist noch kein Punkt, und es im Überfluss haben. Aha. Jesus sagt also zwei Dinge. Wir haben jetzt eine Form von Leben schon abgehandelt, also existieren. Ja? Also es gibt Dinge, die existieren, die sind lebendig, ja, die sind autonom, die sind ordnungsgemäß und so weiter. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben, aber auch eine bestimmte Qualität von Leben. Nämlich Leben in Fülle. Wenn wir uns in der Bibel weiter umgucken, dann sehen wir, es gibt ja auch lebendige Wesen, die sind gegen Gott und gegen Jesus. Zum Beispiel Dämonen. Also ich persönlich glaube, dass es so etwas gibt. Ich habe auch schon selber Erfahrungen damit gemacht, sehr intensive. Das sind auch lebendige Wesen. Aber haben die dieselbe Qualität des Lebens, wie Jesus hier spricht? Viele Menschen existieren und haben vielleicht sogar ein gutes Leben, aber die Frage ist, haben sie diese Qualität von Leben, von der Jesus spricht, dass er sie geben möchte? Ein großer Denker des Christentums, den ich sehr, sehr schätze, C.S. Lewis, einige von euch vielleicht bekannt durch die Narnia-Reihe, gibt es ja als Filme und Bücher, aber C.S. Lewis hat noch wesentlich mehr geschrieben als Narnia. Und C.S. Lewis hat einmal gesagt in einer Universitätsveranstaltung, in der er gefragt wurde, ist das Christentum wirklich die glücklichst machende Religion? Was würdet ihr sagen? Ist das Christentum die glücklichst machende Religion? Die Religion, die dich am glücklichsten macht? Ja, sagen manche, okay. Ich könnte eine Umfrage machen. Ne? Die Antwort von C.S. Lewis war sehr interessant. Er sagte, nein. Wenn du eine Religion finden möchtest, die dich möglichst glücklich macht, dann empfehle ich dir eine andere Religion, und zwar die Selbstanbetung. Verehre dich selbst und du wirst am glücklichsten sein. Tu nur das, was dir gefällt. Geh nur deinen Bedürfnissen und Begierden nach. Pfeif auf alle anderen. Ja? Keine Normen, keine Dogmas, keine Verpflichtungen. Mach das, was du für richtig empfindest und sehe dich selbst als den wichtigsten Menschen auf der ganzen Erde, dann wirst du sehr glücklich. Das fand ich sehr interessant. Und ich glaube, das stimmt, was C.S. Lewis da sagt. Es gibt ganz viele Menschen, die haben mit Religion, mit Gott, mit Jesus nichts am Hut, die sind aber total glücklich. Es wäre gelogen zu sagen, jeder Mensch, der nicht religiös ist, ist total unglücklich in seinem Herzen. Das stimmt nicht. Ganz viele Menschen kannst du fragen, die geschäftlich erfolgreich sind, die finanziell abgesichert sind, die gesund sind und eine Familie haben, bist du glücklich und sie werden sagen, ja, ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ich brauche nichts mehr. Diese Menschen gibt es, natürlich. Gerade in unserer Wohlstandsgesellschaft gibt es sie vielleicht sogar mehr als auf der ganzen restlichen Welt. Das Problem ist aber, Glück ist nicht die Qualität von Leben, die Jesus hier anspricht. Jesus sagt einmal, was nützt es dir, wenn du die ganze Welt gewinnst, wenn du alles gewinnst, was es gibt, all deine Bedürfnisse stillst, aber du nimmst Schaden an deiner Seele. Okay, jetzt wird es kompliziert. Also Jesus sagt, Leben hat nicht nur etwas mit meinem Körper zu tun, nicht nur mit meinen Bedürfnissen. Also irgendwie möglichst viel trinken, möglichst viel essen, möglichst viel Sex, möglichst viel Geld, möglichst viel Achterbahn fahren, sondern da gibt es eine Seele. Den tiefsten Kern unseres Seins. Und Jesus sagt, du kannst all deine Bedürfnisse stillen, aber genau dabei besteht die Gefahr, dass das Innerste von dir selbst, das Innerste deines Herzens Schaden nimmt. Jesus geht sogar so weit zu sagen, Menschen, die unglaublich reich sind, können schier unmöglich ins Reich Gottes kommen, es sei denn, es geschieht ein Wunder. Es sei denn, Gott selber schafft es, sie zu erreichen. Aber ein Mensch, der alles in dieser Welt hat, warum sollte der sich die Frage stellen, brauche ich Jesus, brauche ich Gott, brauche ich Religion, brauche ich Kirche? Ist das nicht was für Menschen, die geistig minder bemittelt sind oder die seelisch labil sind oder die einfach einsam sind? Über genau die Frage schreibe ich gerade einen Artikel, weil die Frage sehr interessant ist und die Frage von vielen gestellt wird. Gehen nicht nur labile Menschen in die Kirche? Jemand, der geschäftlich erfolgreich ist, der braucht doch keine Kirche. Der braucht doch nicht jeden Sonntag irgendwie ein Update seiner Batterie oder sowas. Der braucht doch nicht irgendwelche leeren Versprechen. Aber Jesus sagt, es gibt da etwas Tiefes in deinem Herzen, deine innerste Existenz. Und in dieser steckt das Leben. Schon das Alte Testament warnt davor, auf unser Herz zu achten. Mehr als alles andere, sagt das Alte Testament, behüte dein Herz, denn aus ihm entspringt das Leben. Die Qualität des Lebens, und das weiß jeder, der auch schon Erfolg hatte, liegt nicht nur in den äußeren Erfolgen. Eine sehr bekannte Band, die so aus meiner Zeit ein bisschen kommt, Linkin Park. Wer kennt Linkin Park von euch? Okay, ein paar, auch Christen dürfen sowas hören, meiner Ansicht nach. Also ihr dürft euch ruhig outen. Ja. Linkin Park, eine Punk-Rock-Band, sehr, sehr erfolgreich, mit einem wahnsinnig begnadeten Sänger. Jedenfalls hatten sie diesen Sänger. Chester Bennington. Unglaubliche Stimme. Ich habe mal ein paar Live-Videos von dem geguckt auf YouTube. Ich habe gesehen, wie der seine Stimme aufwärmt. Unglaublich, was der mit seiner Stimme machen konnte. Und dieser Mann war der Sänger einer der erfolgreichsten Bands und begann Suizid. Der hatte alles. Der hatte sicher genug Geld. Der hatte sicher genug Groupies, wie man da sagt, ne? Also Fans, die in sexuelle Aktivitäten treten können mit ihm. Ich weiß nicht, ob er das gemacht hat. Aber er hatte sicher die Auswahl. Er hätte sein Leben gestalten können, wie er möchte. Und dieser Mann singt auf einem seiner letzten Songs: Wen kümmert es, wenn ein Stern am Himmel aufhört zu scheinen bei einer Milliarde von Sternenlichtern? Wen kümmert es, wenn ein Wesen seinen letzten Atemzug verliert und kurze Zeit später begeht er Selbstmord? Das scheint etwas in ihm gewesen zu sein, was nicht gelebt hat, was tot war. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass jeder von uns diesen Mangel hat. Wir können diesen Mangel ersticken durch äußere Einflüsse. Wir können machen, dass wir nicht dran denken. Aber ich glaube, dass wenn wir uns selbst erlauben, über das Leben nachzudenken, wenn wir uns selbst erlauben, mit offenen Augen dieses Leben anzuschauen, dann werden wir nicht nur den schönen Dingen begegnen, nein, wir werden auch Leid begegnen. Wir werden großen Fragen begegnen. Was ist der Sinn meines Lebens? Warum existiere ich eigentlich? Was passiert, wenn ich diese Welt verlasse? Was passiert, wenn ich sterbe? Wer gibt mir eine Garantie, dass mein Leben gut verläuft? Was, wenn ich krank werde? Und es geht nicht darum, dass man sich unnötig Sorgen macht, aber spätestens beim Tod existiert eine Realität, der du nicht entfliehen kannst. Du kannst dieser Realität ausweichen bis zum letzten Augenblick. Das machen sehr viele. Du kannst diese Realität ad acta legen und sagen, das ist nicht jetzt das Thema. Meine eigene Erfahrung zeigt, und ich bin Anfang 30, du hast nicht in der Hand, wie gesund, wie erfolgreich und wie sicher du dein Leben leben kannst. Niemand von uns hat das in der Hand. Und es ist ein Geschenk, solange wir es können. Und wir sind so gut darin, Altersvorsorge, Finanzvorsorge und so weiter zu machen. Aber hast du auch eine Seelvorsorge? Eine Seelenvorsorge? Was passiert, wenn an deine Seele etwas trifft, das dein Geld und deine Gesundheit und deine Familie nicht auffangen kann? Hast du dann eine Absicherung? Und hast du dann etwas, von dem Jesus hier sagt, es ist eine solche Qualität, dass es ein Überfluss ist. Das heißt, dass da eine Vorsorge herrscht, auch wenn dir etwas genommen wird. Ich glaube, dass äußeres Glück nicht genügt, um diesen Dingen vorzubeugen. Und dann sagen manche, okay, dann werde ich religiös. Ja, dann ist Religion vielleicht der Weg. Jetzt kommt eine interessante Antwort aus einer Kirche, aus einem Gottesdienst. Jesus sagt, auch Religion ist nicht die Antwort. Auch Religion ist nicht genug. Johannes 5, Vers 39. Jetzt sagen manche, okay, dann lese ich die Bibel, dann werde ich jetzt der beste Christ aller Zeiten. Ich werde alles erfüllen, was die Bibel sagt. Ich werde sie auswendig lernen. Ne? Ich werde 5-mal am Tag beten, so wie die Muslime oder so. Ne? Ich mache alles, ja, alles Mögliche. Ich sammle vielleicht auch alles von Religionen zusammen. Hauptsache, ich tue meiner Seele was Gutes. Das machen ja ganz viele. Ne? Dann gehe ich meditieren. Dann mache ich Yoga. Dann gehe ich in den Fernen Osten und werde irgendwie Guru oder so etwas. Ja? Man kann ja alle möglichen Dinge machen. Ich werde religiös und tue meiner Seele was Gutes. Dasselbe sagten damals auch die religiösen Leute. Wir haben das Leben schon, sagten sie ständig. Weil Jesus sagte ja auch diese Dinge nicht nur zu Leuten, die Gott gar nicht kannten. Er sagte sie zu Leuten, die eigentlich Gott sehr gut kannten. Und er sagt ihnen, ihr habt einen Mangel an Leben. Und die Leute sagten, nö, wir haben keinen Mangel an Leben, weil wir haben die Bibel. Und dann sagt Jesus etwas sehr Interessantes. In Johannes 5, Vers 39. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Das ist sehr interessant. Er sagt, ihr sucht in Religion, ihr sucht auch in der Bibel nach Leben, aber die Bibel selber gibt dir kein Leben. Die Bibel selber geht sogar so weit zu sagen, wenn du sie behandelst, ohne diesen Überfluss von Leben zu haben, schenkt es nicht nur Leben, es wird dich töten. Lies die Bibel mit einer falschen Haltung und sie wird dich töten. Denn du wirst Anspruch über Anspruch über Anspruch lesen. Und wenn du versuchst, diesen Anspruch zu erfüllen, wird dein Herz stolzer und stolzer und stolzer. Kein religiöses Buch der Welt, ob es die Veden sind oder die Bhagavad Gita oder der Koran oder die Bibel, kann dir per se Leben schenken. Die Frage ist, was bezeugen diese Schriften? Und Jesus sagt, dieses Buch bezeugt mich. Und Jesus sagt, wenn ihr zu mir kommt, bekommt ihr Leben. Nicht, indem ihr leere Worte aussprecht. Vor kurzem hat ein Prediger, den ich sehr schätze, John Piper, eine Predigt gehalten. Und er hat in seiner Predigt gesagt, er hat mit ChatGPT gearbeitet. Die ganze Gemeinde gelacht. Wer kennt ChatGPT nicht? Ganz kurz erklären. Okay. ChatGPT ist eine künstliche Intelligenz, eine Sprachintelligenz. Das ist quasi wie Google, nur dass die auch Gedichte schreiben kann. Ja, das heißt, du kannst die alles fragen, du kannst sagen, schreib mir ein Gedicht im Stil von Edgar Allan Poe über das Thema Apfelkuchen. Und er macht dir das. Also eine unglaublich starke Maschine, die sehr, sehr revolutionär ist momentan und die unsere Zukunft sehr, sehr stark prägen wird, meiner Ansicht nach. Ob es positiv oder negativ ist, ist offen, meiner Ansicht nach. Man kann es zu sehr guten und zu sehr schwierigen Dingen nutzen. Aber dieser Pastor sagte, ich habe ChatGPT mal gefragt, schreib mir ein Gebet über die Herrlichkeit und Anbetung Gottes im Stil eines Erweckungspredigers aus dem 18. Jahrhundert. Blub, 3 Sekunden. Ne? Maschine schreibt dir das. Und er las dieses Gebet vor und er fragte die Gemeinde, ist das ein Gebet? Und mit lauter Stimme rief er, nein! Und alle waren verwundert, so, hä, das war doch voll gut. Und er sagte, niemand von euch kann ein besseres Gebet schreiben als das. Auch nicht ich. Das ist so perfekt geschrieben. Niemand von uns kriegt das hin. Die Worte, die diese Maschine da rausschmeißt, niemand kann das besser. Aber diese Maschine fühlt dieses Gebet nicht. Diese Maschine kann nicht in eine Beziehung treten zu dem Gott, über den sie spricht. Denn Maschinen haben kein Bewusstsein. Und genauso geht es mit Menschen auch. Ein Mensch kann sonst welche Worte aussprechen, kann sonst sagen, ja, Leben hier, Leben da, Gott hier, Gott da. Aber wenn da kein echtes Leben in ihm ist, wenn da nicht echt etwas passiert im Menschen, auch emotional, dann sind das leere Worte. Im Alten Testament steht sogar, dass Gott sagt, dieses Volk lobt mich mit ihren Lippen, aber ihr Herz ist weit weg von mir. Tote Religion, Formen werden kein Leben erzeugen in dir. Und das ist vielleicht besonders eine Botschaft für besonders langjährige Christen, weil die Bibel besonders davor warnt, je länger du mit Gott gehst, desto mehr wird sich die Frage stellen, in welche Richtung gehst du eigentlich? Für alle, die Pfadfinder sind, ne, ich war auch eine Zeit lang bei den Royal Rangers, die Gemeinde hier hat ja auch Royal Ranger Arbeit. Und da gibt es einen Teilbereich der Royal Ranger Arbeit, der Pfadfinder Arbeit, der nennt sich Karten und Orientierung. Ja? Und da müssen die Kinder und die Jugendlichen lernen, wie man sich, oh, hier wird schon geschüttelt, oh, Lieblingsthema. Ja? Also da muss man lernen, sich einfach in der Natur zurechtzufinden, auch wenn man nicht Google Maps hat. Und da muss man dann gucken, wo sind Sterne, die müssen dann als Prüfung ablegen, wo ist zum Beispiel der Polarstern, wo ist der große Wagen und so weiter, das müssen die können. Und unter anderem muss man mit einem Kompass arbeiten können. Ja, das ist ein bisschen archaisch, weil heute, naja, gut, ich habe ja Handy. Aber die müssen lernen, mit dem Kompass zu arbeiten. Und beim Kompass ist das so eine Sache. Sie müssen dann unter anderem lernen, nach Marschzahlen zu laufen oder Gegenstände zu umgehen. Ne? Weil wenn ich mit dem Kompass laufe, da gibt es so einen Mr. Bean-Film, wo er das zum Beispiel macht, und dann läuft er einfach durch alles durch, was da halt ist, ne? Durch Brunnen und durch Menschen und über Parkbänke. So geht das nicht. Das heißt, wenn da ein Gegenstand kommt, muss ich den umlaufen. Jetzt muss man da aber sehr genau arbeiten, je nachdem, wie lange ich laufen will. Wenn ich nur eine kurze Strecke laufen will und ich liege so ein halbes Grad daneben, nicht so schlimm. Aber wenn ich 15 Kilometer laufen will, und ich liege ein Grad daneben. Dann könntest du mal mathematisch zu Hause ausrechnen, ne? Was das nach 15 Kilometern bedeutet. Da kommst du einfach woanders raus. Das heißt, je länger dieser Weg ist, desto einflussreicher ist auch die Frage, in welche Richtung denke und gehe ich eigentlich. Deswegen muss man geduldig sein, besonders mit jungen Leuten, weil da ist oft noch hin und her, ne? Die Älteren, die sollten gefestigt sein, aber auch da muss umso mehr die Frage kommen, prüfe ich mich selbst, wo stehe ich eigentlich wirklich? Habe ich wirklich Frieden in meinem Herzen? Von hormongeplagten Jugendlichen kann man das nicht immer erwarten. Ja? Nichts gegen Jugendliche, sorry Leute. Aber je länger du deinen Weg gehst, desto mehr muss für dich die Frage ernsthaft sein, habe ich wirklich Frieden in meinem Herzen? Bin ich wirklich barmherzig mit Menschen? Liebe ich Menschen? Und wenn du in die falsche Richtung läufst und schon zu lange in die falsche Richtung gelaufen bist, dann ist die Korrektur noch gravierender als bei jungen Leuten, bei denen man manchmal denkt, meine Güte, wie die abdrehen. Bei denen ist die Korrektur oft sehr, sehr einfach. Sie sind oft lernwillig, lernbegierig. Dafür ist die Korrektur manchmal auch nicht so langanhaltend. Ja, so. Geht auch wieder so flupp. Ne, so. Und je länger man sie begleitet, je länger man ihnen hilft, desto stabiler wird ihr Weg. Aber wenn du schon lange gelaufen bist, kann es sein, dass du schon Kilometer weit weg bist von dem, wo du eigentlich hin sollst. Erlaubst du dir selber diese Frage? Ist wirklich Leben in mir? Habe ich wirklich eine Qualität von Leben in meiner Seele, die dazu führt, dass ich das Wesen Gottes annehme? Barmherzigkeit, Liebe, Geduld. Ich glaube, es ist eine sehr, sehr wichtige Frage, die sehr schmerzhaft sein kann. Denn auch je länger man gelaufen ist, desto mehr muss man sich ja eingestehen, dass man auch mal falsch abgebogen ist. Ich glaube, dieses Leben, das mit unserer Seele zu tun hat, hat mit einem Mangel zu tun, nicht nur an Essen und Trinken, sondern an Liebe, Vergebung, Hoffnung und Gemeinschaft. Ich glaube, das sind Dinge, die wir alle brauchen und wünschen. Und da, wo wir das von Menschen bekommen, merken wir, dass es eben wie ist bei jungen Leuten. Es hält kurz an, aber es hört auch schnell wieder auf. Und du kannst an einem Tag himmelhoch jauchzend sein und am nächsten Tag zu Tode betrübt. Jesus sagt selber, er ist nicht gekommen für die Menschen, die behaupten, sie brauchen nichts. Menschen, die sagen, ich brauche nichts und ich habe mein Leben selbst in der Hand und der Tod macht mir nichts aus, an denen wird die Botschaft von Jesus abprallen und trotzdem ist sie auch für sie wahr. Trotzdem ist eine Realität, die auch sie treffen wird. Aber Jesus sagt, ich bin nicht gekommen für die Gerechten, ich bin gekommen für die, die wirklich einen Retter brauchen. Ich bin gekommen für die, die krank sind. Ich bin gekommen für die, die notleidend sind. Die Tatsache ist, jeder ist das, aber nicht jeder gesteht sich's ein. Jesus ist für jeden gekommen, der Hilfe braucht. Und das heißt, diesen Mangel an Liebe, Vergebung, Hoffnung und Gemeinschaft, den finden wir auch nicht per se in einer Religion, so wie Jesus das sagt. Wir finden es in einer Person. Genauso wie wir auch zwischenmenschlicher Liebe nur von Personen wirklich annehmen. Ich meine, ich kann mir auch von ChatGPT ein Gedicht schreiben lassen, wo er mich lobt und preist und mir Liebesbekundungen gibt. Ich weiß aber, das ist keine Liebe. Auch wenn das schöne Worte sind. Wir brauchen immer jemanden, der uns liebt. Wir brauchen jemanden, der uns vergibt. Wir brauchen jemanden, der uns Hoffnung gibt und jemanden, der uns Gemeinschaft gibt. Wir brauchen ein Gegenüber. Ein Gegenüber, das für uns ist. Und ich glaube, darin besteht die Qualität des Lebens. Wenn ich diese Predigt zusammenfassen würde, dann würde ich sagen, die Qualität des Lebens besteht darin, du hast ein Gegenüber, das für dich ist. Du kannst in den tiefsten Stürmen deines Lebens sein, wenn du eine Person hast, die wirklich für dich ist, die dich nicht anklagt, auch wenn du Mist gebaut hast, auch wenn dieser Sturm selbst verschuldet ist, wenn du eine Person hast, die für dich ist, was nicht heißt, dass sie dir immer nur Honig ums Maul schmiert, aber sie ist bedingungslos für dich, dann kann dich das tragen. Durch diesen ganzen Sturm hindurch. Und diese Person ist real. Ich glaube, diese Person Jesus ist real. Wir haben vor kurzem Ostern und Karfreitag gefeiert, der Tod und die Auferstehung von Jesus Christus. Ich bin fest davon überzeugt, Jesus lebt. Und Jesus ist nicht nur ein Mensch, der ein gutes Vorbild war. Jesus spricht diese Dinge nicht, weil er größtenwahnsinnig ist. Das wäre ja auch eine Erklärung, ne? Also ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Wasser des Lebens. Wer zu mir kommt, empfängt Leben. Ja, wup, wup, ne? Könnte man denken. Also entweder war Jesus größenwahnsinnig oder er hat gelogen und wollte halt irgendwie, keine Ahnung, Geld und Frauen. Oder er hat wirklich die Wahrheit gesagt. Und ich glaube, dass alles dafür spricht, dass dieser Jesus die Wahrheit gesagt hat. Denn er ist tatsächlich freiwillig gestorben für alle Menschen. Und er ist von den Toten auferstanden. Und ich bin mal so ehrlich, wenn jemand von den Toten aufersteht, dann höre ich ihm zu, was er zu sagen hat. Ne? Dann bin ich zumindest mal neugierig. Alles dafür spricht, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Es würde das zu weit führen, es in dieser Predigt auszuführen. Aber dieser Jesus sagt in der Bibel von sich selbst, ich werde niemanden aus meiner Hand geben, der zu mir kommt. Kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch erfrischen. Und das ist meine Botschaft heute Morgen aus dem Wort Gottes an euch und an dich. Vielleicht bist du hier und du kennst Jesus schon, du gehst schon lange mit Jesus, aber vielleicht merkst du tatsächlich, irgendwie wollte ich auf einer schönen Wiese ankommen, ich bin irgendwo in einem Tal. Irgendwas stimmt hier nicht. Und das Tal geht ziemlich lange. Dann stell dir selbst die Frage, ist da wirklich Leben in Fülle in mir? Und wenn nein, dann geh zu dem, der dieses Leben hat. Geh zu dem, der dir bedingungslos vergibt. Ich sag dir eines, egal was für ein Mist du gebaut hast, auch als Christ, Jesus hat dafür bezahlt. Das gilt nicht nur im Moment deiner Bekehrung und ab dann musst du perfekt leben. Jesus bezahlte für all deine Schuld. Diese Wahrheit ist so simpel, aber je länger wir mit Jesus gehen, umso mehr, ist meine Erfahrung, kann sie an Kraft verlieren oder gewinnen. Sie kann banal werden oder die stärkste Wahrheit in unserem Leben werden. Dir ist vergeben. Vollkommen. Alles. Dir ist alles vergeben. Und ich weiß, dass dann bei ganz vielen immer anspringen, ja, aber du darfst nicht die Freiheit verwenden, um jetzt deine Begierden aus... Ja, okay. Es gibt Menschen, die sorry für das Wort, verarschen sich selbst. Aber ich gehe nicht davon aus, dass jeder so ist. Und wenn du notleidend bist und wenn du unter deiner Schuld leidest, dann erlaube dir einfach mal zu sagen, ich bin frei. Ich bin frei. Da ist keine Anklage. Weder von Gott, weil der nicht mal ein Ankläger ist, noch vom Teufel, weil die Anklage nicht bis zu mir durchdringt. Die landet bei Jesus auf dem Schreibtisch und er sagt, was soll ich mit dem Schmarrn, habe ich schon bezahlt. Ja? Teufel hat immer wieder dieselbe Rechnung rauf. Ja? Immer Mahnung, Mahnung. Und Jesus, was soll das? Ich ist schon längst bezahlt. Ja? So funktioniert das. Das kommt gar nicht auf deinen Schreibtisch. Das kommt gar nicht bis zu dir in deinem Briefkasten nach Hause. Die landet bei Jesus auf dem Schreibtisch und er macht einen Stempel drauf. Nee, ist schon bezahlt, geh weg damit. Du bist frei. Und du darfst zu Jesus kommen mit jedem Mist, den du gemacht hast. Und darfst neu in seine Augen gucken. Du darfst neu in seine Gegenwart kommen. Und verstehen, hey, ich bin dein Kind. Und du schaffst das schon mit mir. Du schaffst das mit mir. Die Bibel sagt, es ist nicht unser Wollen und unser Verlangen und unsere Anstrengung, sondern es ist allein seine Gnade. Es ist nur seine Gnade. Es ist sein Geschenk an dich, dass du zu ihm kommst und dass du dieses Leben hier schaffst. Und wenn du Jesus nicht kennst, dann lade ich dich ein, lerne ihn kennen. Wenn du merkst, du möchtest Leben in Fülle, du merkst, da ist doch mehr, da muss doch mehr in meinem Leben sein. Mach dich einfach auf die Suche. Niemand zwingt dich. Niemand läuft mit dir mit dem Zeigefinger hinterher und sagt so und so und so. Sondern Jesus sagt, wer mich sucht, der wird finden. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Wer bittet, dem wird gegeben. Diese Freiheit hast du in deiner Suche, zu sagen, Gott, ich kenne dich nicht, ich weiß nicht viel von dir, aber wenn es dich gibt und wenn du wirklich dieser Lebensspender bist, wenn du wirklich Leben in Fülle geben kannst, dann hätte ich das gerne. Dann zeig mir das bitte. Und ich verspreche dir, dieses Gebet wird immer erhört. Amen.